was ist besser als einen Schlaganfall zu behandeln, ist einen zu verhindern. Und da aus dieser Idee ist dann eben die Schlaganfallbegleitung entstanden. Und da wollen wir eben unseren Beitrag dazu leisten, noch darüber hinaus jetzt einzelnen Patienten zu behandeln. Dann glauben wir, dass wir da noch einen anderen Hebel haben, eben mehr Menschen zu erreichen und Tipps zu geben, wie es nach einem Schlaganfall weitergeht und wie man auch dafür sorgen kann, dass ein Schlaganfall vielleicht gar nicht erst auftritt.
1969 stirbt der 8-jährige Björn nach einem Verkehrsunfall. Die Hilfe trifft zu spät ein. Aus diesem Schicksal entsteht die Björn-Steiger-Stiftung. Ihr Ziel? Die Notfallhilfe in Deutschland zu verbessern. Sie engagiert sich für den Ausbau moderner Notrufsysteme und stößt Innovationen im Rettungswesen an. Dabei setzt sie entscheidende Impulse wie die Einführung der 112. Die Björn-Steiger-Stiftung. Gemeinsam Leben retten.
Folge 102. Time is Brain. Neurologe Dr. Johannes Heinemann über Schlaganfallsymptome, Stroke Units und warum jede Minute zählt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lebensretter-Podcasts. Heute mit Dr. Johannes Heinemann. Dr. Heinemann ist Facharzt für Neurologie an der Universitätsklinik Freiburg. Sein Schwerpunkt liegt in der Notfall- und in der Intensivneurologie. Und gleichzeitig engagiert er sich bei schlaganfallbegleitung.de und hilft dabei, medizinisches Wissen verständlich und auch praxisnah für Betroffene und Angehörige weiterzugeben, gerade eben für Betroffene von Schlaganfallpatienten, die er auch behandelt. Und deswegen wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind, Herr Dr. Heinemann. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Ander. Danke für die Einladung und ich freue mich aufs Gespräch.
Wir freuen uns auch. Herr Dr. Heinemann, welche Fragen gibt es bei Angehörigen und Betroffenen von Schlaganfallpatienten am häufigsten, die Sie hören?
Ein Schlaganfall ist ja immer was, was plötzlich auftritt und wo man sich natürlich nicht so richtig darauf vorbereiten kann. Deswegen ist es immer eine komplett neue Situation für die Betroffenen und auch für die Angehörigen. Und deswegen gibt es natürlich immer viele Fragen. Zum einen, wie konnte es jetzt dazu kommen? Vor kurzem war doch noch alles gut, mir ging es noch gut. Jetzt habe ich diese schweren Symptome. Wie kommt es jetzt so von jetzt auf gleich? Das hat sich gar nicht angekündigt. Und dann aber auch die wichtigste Frage, denke ich, wie geht's jetzt weiter und mit welchen Symptomen habe ich in Zukunft zu rechnen? Wie stehen die Chancen auf eine Heilung und auf eine Besserung der Symptome? Das sind eigentlich so die häufigsten Fragen.
Es ist ja so, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind medizinisch gebildet, kommen aus diesem Bereich. Aber es gibt auch noch ein paar, für die die hören aus Interesse, weil sie dieser Bereich sehr interessiert. Vielleicht könnten Sie einmal erklären, was passiert eigentlich bei einem Schlaganfall im Körper genau?
Ja, bei einem Schlaganfall, da muss man eigentlich erstmal zwischen zwei groben Unterformen unterscheiden. Das häufigste ist der sogenannte Hirninfarkt, bei dem die Blutversorgung im Gehirn unterbrochen wird. Das passiert durch einen Blutgerinnsel, was eine Arterie im Gehirn verstopft. Da gibt es verschiedene Arterien, dementsprechend sind die Symptome dann auch unterschiedlich. Und wenn dann so eine Arterie durch ein Blutgerinnsel verstopft ist, dann ist eben die Blutversorgung von dem entsprechenden Hirnareal nicht mehr gewährleistet. Und so Gehirnzellen, Nervenzellen, die reagieren sehr empfindlich auf eine Unterbrechung der Blutversorgung und stellen dann schon nach wenigen Minuten ihre Funktion ein. Und so äußern sich dann eben direkt die Symptome, sobald es passiert. Und die zweite Unterform des Schlaganfalls, was so ungefähr 10-20% ausmacht, ist die Hirnblutung. Also da verstopft kein Blutgefäß, sondern ein Blutgefäß reißt ein und dementsprechend blutet es dann ins Gehirngewebe. Und auch dadurch wird natürlich dann die Funktion des betroffenen Hirnareals beeinträchtigt. Also die Symptome sind eigentlich bei beiden Unterformen die gleichen. Die Behandlung unterscheidet sich dann halt wesentlich.
Ich habe eine sehr persönliche Erfahrung mit Schlaganfällen, denn mein Vater hatte einen, der war relativ jung damals, also 51. Ich habe heute nochmal nachgerechnet, vielmehr gestern Abend tatsächlich nochmal nachgerechnet. Ich war ich glaube 23, 24. Also das war in den 80er Jahren sogar, also zu einer Zeit, wo Schlaganfallbehandlungen nicht so gut war, wie sie heute ist. Heute, auch darüber werden wir reden, kann man ja schon sehr viel machen. Er hatte diese Verstopfung im Hirn der Arterie und das dauerte leider etwas lange, bis er, weil er war unterwegs und bis er dann im Krankenhaus war. Dort konnte man auch nicht viel mehr tun als warten. Das war hart, weil er war natürlich mitten im Leben und dann war er wirklich, ich will nicht sagen behindert, aber sehr eingeschränkt danach. Sie kennen all die Symptome, die man heute eigentlich gar nicht mehr so sieht. Ich kenne Schlaganfallpatienten, da erkennt man überhaupt nichts mehr. Und selbst wenn die im fortgeschrittenen Alter heutzutage einen Schlaganfall gehabt haben, weder sprachlich noch sonst was. Aber die Sprache war eingeschränkt, was sehr schade war. Mein Vater kam eigentlich aus Ungarn, er konnte fantastisch Deutsch sprechen. Und dann am Anfang war nur noch das Ungarische da. Auch das ist ja eine besondere neurologische Form davon. Dann gibt es Haltungsschäden natürlich auch, ein Bein, Zucker dann hinterher. Und es dauerte sehr lang, bis er wieder auf den Damm kam. Dann kommen auch sowas wie Nachdepressionen dazu. Und als Umfeld, und da sind wir eigentlich bei Ihrem Thema, was Sie großartigerweise machen, weil Sie kümmern sich ja auch um die Angehörigen auch, die dann kommen mit Fragen, was ist denn jetzt? Oder auch selber dann die Patienten selber. Das habe ich ja selbst erlebt. Das ist ein harter Schnitt von 100 auf, ich will nicht sagen null, aber dann erheblich reduziert. Und man möchte natürlich, dass die Zeit wieder zurückgedreht wird. Und das ist dann, zumindest war das dann nicht möglich. Und insofern kann ich sehr gut nachvollziehen, nachempfinden, was die Angehörigen dann auch empfinden. Aber vielleicht kommen wir einmal dahin zurück. Was können Sie denn den Angehörigen raten, die zu Ihnen kommen und sagen, wie ist das? Und sicherlich ist es ja auch so, dass heutzutage Schlaganfallpatienten mit mehr medizinischer Unterstützung rechnen können, als es damals der Fall war, durch die Schlaganfall-Center, die es gibt und die Möglichkeiten, eben diese Blutgerinnsel auch anders noch zu lösen, oder?
Genau, also der Schlaganfall bleibt natürlich eine sehr schwere Erkrankung, der auch gravierende Folgen hat und auch an dem auch immer noch sehr viele Menschen auch versterben tatsächlich. Aber genau wie Sie von Ihrem persönlichen Beispiel schon gesagt haben, hat sich in der Behandlung seit in den letzten 30 Jahren enorm viel getan. Und dass es eben auch diese Fälle gibt, von denen Sie auch berichtet haben, wo wirklich ein großer Schlaganfall auftritt, die Behandlung schlägt super an. Und am nächsten Tag sagen die Patienten eigentlich schon, war da was, mir geht's doch gut, ich merke gar nichts mehr. Gibt's einfach eine sehr hohe Bandbreite. Und gerade in den Fällen aber, wo das jetzt nicht so leicht ausgeht und nach ein paar Tagen die Symptome schon wieder weg sind, da sind natürlich immer bei den Betroffenen und auch bei den Angehörigen sehr viele Fragen, immer oft auch auf einmal. Da wird dann oft schon gefragt, ja, wie geht es weiter? Wie zu Hause klappt es ja so nicht, wenn mit diesen Dämmungserscheinungen jetzt müssen wir jetzt unsere Wohnung umbauen und so. Und ich glaube, da ist es oft hilfreich, da so ein bisschen erstmal noch nicht so weit in die Zukunft zu planen in der ersten Zeit, weil es gibt eben ganz unterschiedliche Verläufe. Das ist individuell immer sehr unterschiedlich. Und da, glaube ich, können wir dann die Angehörigen oft unterstützen, dass man so schrittweise denkt. Also ich sehe die Betroffenen ja häufig dann auf der Schlaganfallstation, wirklich in der Akutphase. Und da geht es dann eben erstmal um diese Akuttherapie, dass man akut die Blutversorgung im Gehirn wieder herstellen kann, auch Komplikationen vermeiden kann. Auch da wird schon damit begonnen, mit so Reha-Maßnahmen wie Physiotherapie, dass man schaut, dass die Patienten wieder auf die Beine kommen. Aber ich sag mal, das ist immer so ein schrittweises Denken. Von der Schlaganfallstation ist dann das nächste Ziel, dass man das Medizinische so weit stabilisiert, dass es dann vielleicht im nächsten Schritt auf die Normalstation geht, dann vielleicht in die Reha und man dann darüber nachdenkt, wie es dann weiter zu Hause geht. Also ich glaube, das ist dann eine Überforderung, wenn man gleich alles auf einmal in das nächste halbe Jahr schon planen will. Und da lohnt es sich dann häufig, in kleinen Schritten zu denken und immer bis zur nächsten Woche zu denken und dann sich auf kleine Schritte eben zu konzentrieren.
Das ist sicherlich gut. Es ist ja so, dass viele Menschen, obwohl Schlaganfall so gebräuchlich ist, wir kennen natürlich die Schlaganfallhilfe, wir wissen im Grunde, wer sich ein bisschen informiert, grundsätzlich, dass bei Schlaganfall medizinisch viel mehr möglich ist, als es vor 20, 30 Jahren mein Beispiel der Fall war. Aber sicherlich gibt es immer noch viele Fehler und Missverständnisse, die auch Ihnen begegnen. Was sind da die häufigsten?
Genau, also das Erste, das Wichtigste eigentlich kann man unter diesem Leitspruch Time is Brain zusammenfassen, also Gehirn ist Zeit. Wenn Schlaganfallsymptome auftreten, dann sind die Chancen für eine erfolgreiche Behandlung je besser, desto früher man reagiert.
Was sind die klassischen Symptome? Wo muss man sich Sorgen machen?
Genau, die klassischen Symptome wären zum einen immer so halbseitige Lähmungen, wenn zum Beispiel der rechte Arm, rechte Bein man nicht mehr bewegen kann und es plötzlich auftritt, wenn der rechte Mundwinkel hängt oder entsprechend natürlich der linke, das gibt es auf beiden Seiten. Dann Sprachstörungen sind ein häufiges Symptom. Also es ist eine, dass die Sprache undeutlich wird, so wie man, wenn man betrunken ist, beschreiben das viele. Und das andere, wenn einem einfach wenn man die Worte nicht mehr herausbringt, das wäre die zweite Form der Sprachstörung. Das sind so die typischsten Symptome. Dann gibt es aber auch Symptome, die weniger bekannt sind. Also Schlaganfälle können auch mit Schwindel einhergehen, mit so Koordinationsstörungen, zum Beispiel, dass das Laufen nicht mehr klappt, ohne dass wirklich Lähmungen bestehen, aber einfach so die Koordination nicht mehr klappt. Also und eigentlich prinzipiell kann man sagen, alle Symptome, die ich beschrieben habe, wenn die von jetzt auf gleich auftreten, dann sind die eigentlich immer erstmal schlaganfallverdächtig. Und dann ist wirklich Eile geboten. Also dann sollte man nicht noch mal eine halbe Stunde abwarten, ob das auch noch von selbst besser wird, sondern gleich den Rettungsdienst verständigen, der einen dann in eine Klinik mit spezialisierter Schlaganfallstation in der Regel bringt.
Jetzt haben Sie gesagt, diejenigen, die Angehörige sind, die können sehr helfen. Manchmal fühlen die sich auch überfordert. Das war bei mir sicherlich auch ein bisschen der Fall. Nun habe ich mich nicht überfordert gefühlt, das wäre vielleicht das schlechteste Wort, aber auf einmal kommen Sie in so eine Situation herein, da kam auch bei mir oder bei uns, kamen dann ganz viele verschiedene Sachen zusammen. Die Mutter meines Vaters verstarb, er war halt gerade hatte einen Schlaganfall und dann war die Frage, sagt man ihm es nicht? Haben sie mir erstmal nicht gesagt. Ich bin dann zur Beerdigung gefahren, was auch besonders war, weil es in Ungarn war, wo ich noch nie war. Bis dahin. Also das waren alles, und dann gab es noch zwei, drei andere Unwägbarkeiten in der damaligen Zeit. Also insofern kommen meistens ja auch dann noch verschiedene Sachen hinzu. Dann kommen manchmal auch existenzielle Fragen, wie geht's weiter? Wie geht's weiter im Beruf? Ist das dann möglich? Was raten Sie den Angehörigen, auf die ja manchmal, nicht immer sicherlich, aber all die Fragen einprasseln? Sie haben ein paar erwähnt auch. Klar, wie geht's dann zu Hause weiter? Müssen wir umbauen oder wird sich das alles richten? Das sind ja alle diese Dinge. Sie haben gesagt, Step by Step. Trotzdem bleiben natürlich diese großen Sorgen und Fragen, was die Zukunft angeht. Gerade auch für die Angehörigen, die ja ebenso von einem Extrem oder von einer gewissen Unbeschwertheit in dieser Zeit dann auf einmal mitgerissen sind in diesen Fragen, was kommt jetzt, was passiert?
Ja, das ist eben, ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt unserer Arbeit in der Schlaganfallversorgung, dass wir natürlich in erster Linie die Patienten behandeln, aber die Patienten sind ja nicht isoliert da, sondern immer in einem sozialen Gefüge der Familie. Und da ist es, denke ich, sehr wichtig, dass wir uns auch entsprechend die Zeit nehmen, mit den Angehörigen zu sprechen und die zu begleiten. Und da merkt man auch, dass einfach jeder Patient unterschiedlich ist. Also kein Fall ist wie der andere. Auch wenn es immer ähnliche Symptome sind und der Schlaganfall vielleicht auch immer das gleiche Gefäß im Gehirn betrifft, trotzdem ist es ja immer ein individueller Mensch, der irgendwie eine andere Geschichte mit sich bringt, anderes Umfeld. Und deswegen ist es einfach wichtig, sich da die Zeit zu nehmen, die Angehörigen zu betreuen. Und genauso wie individuell, wie die Patienten sind, sind auch die Fragen und die Anliegen und die Probleme, die es dann gibt. Also da kann ich auch nicht sagen, eine Sache, einen Tipp, den muss man jedem geben, weil jeder Fall da eben individuell ist und man dann, denke ich, immer im konkreten Fall schauen muss. Vielleicht kann man immer mal so definieren, was ist jetzt die größte Sorge oder das größte Problem und dass man erstmal daran arbeitet, weil oft eben sehr viel auf einmal kommt und dann hilft es, das so ein bisschen zu priorisieren. Was ist jetzt das Wichtigste und sich dann erstmal auf das Problem zu konzentrieren und dann eben, wie gesagt, Schritt für Schritt in die Zukunft zu sehen.
Gibt es da Erfahrungswerte, was in der Regel das größte Problem ist?
Das hängt sehr davon ab, wie eben die Behandlung ausgeht oder wie schwer die Patienten dann noch betroffen sind. Also wenn der Schlaganfall leichter ist, also von Anfang an gar keine großen Symptome bestehen oder die Behandlung sehr erfolgreich ist, dann ist häufig die größte Sorge, kann so etwas nochmal passieren? Und das ist eben auch ein sehr wichtiger Aspekt. Da tun wir natürlich alles, um die bestmögliche Therapie zu etablieren, die das in Zukunft verhindert, also das Rezidivrisiko möglichst zu minimieren.
Es gibt einen harten Satz aus einem, ich glaube, John Updike Buch. Das war ja sowieso nicht für positive Lebensumstände geeignet. Der Autor, amerikanischer Autor, den natürlich alle kennen, aber das war so, when you had a stroke, you can just sit back and wait for the next one. Also wenn du einen Schlaganfall hattest, kannst du nur warten auf den nächsten. Das ist wahrscheinlich geschrieben vor 30, 40 Jahren, auch dieses Buch, oder noch länger her. Aber das war im Grunde früher ein bisschen so, die auch Wahrscheinlichkeit. Hattest du einen, dann kommt der nächste mit 50%iger Wahrscheinlichkeit irgendwann auch um die Ecke. Ist das heute auch noch so?
Da werden Sie sich schon denken, dass ich das nicht ganz so pessimistisch sehe. Und es ist auch bei weitem nicht so. Also ja, es ist so, wenn man einmal einen Schlaganfall hatte, dann hat man prinzipiell mal ein erhöhtes Risiko, noch einen Schlaganfall zu erleiden im Vergleich zu jemandem, der jetzt gleich alt ist und noch nie einen Schlaganfall hatte. Aber wir wissen heute sehr viel mehr über die Risikofaktoren als noch vor 30 Jahren und haben auch viel mehr Möglichkeiten, die einzustellen. Also da ist häufig ist möglich, dieses Schlaganfallrisiko, was dann besteht, um 2/3 oder noch mehr zu senken durch die entsprechende richtige medikamentöse und auch nicht medikamentöse Therapie. Von daher sage ich immer, also das ist natürlich auch eine sehr häufige Frage, muss ich jetzt Angst haben, dass das jederzeit wieder passieren kann? Und dann muss man ehrlich sein, man darf jetzt auch nicht sagen, ja, wir können sie zu 100% schützen. 100% Sicherheit gibt es nie im Leben. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass man dieses Risiko, was dann da ist, doch deutlich, deutlich senken kann, sodass es dann tatsächlich eigentlich keinen Grund gibt, da in ständiger Sorge zu leben, dass nochmal ein Schlaganfall auftritt.
Wie schütze ich mich am besten?
Da gibt's zum einen gibt's Maßnahmen, die eigentlich für alle gelten. Das sind eigentlich so die üblichen Empfehlungen, die zum einen vor Schlaganfall, aber auch vor Herzinfarkt und allen möglichen anderen Erkrankungen schützen. Das sind einfach so die Regeln eines gesunden Lebens: viel Bewegung, gesunde Ernährung, den Blutdruck messen. Also ich denke, in jeden Haushalt gehört ein Blutdruckmessgerät, sage ich eigentlich immer. Also so den Blutdruck, den sollte man ungefähr kennen, weil ein erhöhter Blutdruck sich einfach nicht direkt bemerkbar macht. Den muss man halt messen, um den zu wissen.
Ich glaube, das ist spannend. Ich glaube, das wissen viele nicht. Gut, es gibt hier und da gibt es mal so Devices, wo man auch so elektronische, wo man mittlerweile auch den Blutdruck messen kann. Aber ich denke mal, diese Wichtigkeit, die ist noch nicht so bekannt. Also Sie sagen, jeder sollte am besten zu Hause ein Blutdruckmessgerät haben, damit er erkennt, ob er erhöhten Blutdruck hat, weil erhöhter Blutdruck oftmals ein Indikator ist für mögliche Krankheiten oder kommende Krankheiten.
Genau, also wenn der Blutdruck dauerhaft erhöht ist, dann ist es einfach so eine Dauerbelastung für die Blutgefäße. Die sind einfach dafür ausgelegt, dass der Blutdruck im Bereich, also im normalen Bereich 120 zu 80 ist, dann funktionieren die Blutgefäße gut. Wenn dauerhaft dann der Druck da höher ist, entstehen dann in den Gefäßen kleine Verletzungen, werden Entzündungsprozesse in Gang gebracht, die dann letztendlich zur sogenannten Arteriosklerose, also man sagt auch Arterienverkalkung, führen. Und dadurch steigt dann das Risiko, dass auch Blutgerinnsel entstehen und die können dann in verschiedenen Organen Probleme machen. Also können Schlaganfall oder einen Herzinfarkt auslösen. Und ein erhöhter Blutdruck, von dem kriegt man halt nichts mit. Also der macht keine direkten Symptome, sondern der richtet aber halt über Jahre hinweg kontinuierlich Schäden an. Und deswegen, denke ich, ist es schon wichtig, den ab und zu messen. Beim Hausarzt gibt es auch diese Check-up-Untersuchungen, die von vielen auch in Anspruch genommen werden. Da gehört es auch dazu, den Blutdruck zu messen. Aber so kompliziert muss es eigentlich eben gar nicht sein. Es gibt ja diese Geräte zu kaufen, die sind auch nicht besonders teuer und da kann man dann immer mal nachmessen. Also die Häufigkeit von erhöhtem Blutdruck, die steigt natürlich auch mit dem Alter. Also ich denke, in der Studenten-WG ist es vielleicht noch vertretbar, wenn man da kein Blutdruckmessgerät hat. Aber sobald man dann ins Berufsleben startet und so das Alter kommt ab Mitte 30, Da tritt dann der Bluthochdruck dann häufig schon zum ersten Mal auf.
Spannend. Meine Generation kennt noch einen berühmten Film aus den wilden 80er Jahren. Da gab es einen Film, der hieß Wall Street, und der Held war ein Börsenmakler, der nachher im Knast landete. Aber der maß sich immer den Blutdruck dann während der Arbeit halt alle, keine Ahnung, halbe Stunde oder sowas, und war schon damals entsprechend vorsichtig und fortschrittlich offenbar, ja.
Ja, vielleicht, es kann auch ein bisschen in die andere Richtung gehen, wenn der jetzt jede halbe Stunde seinen Blutdruck gemessen hat, das ist natürlich zu viel. Und es gibt ja heutzutage auch diesen Trend, dass man irgendwie mit irgendwelchen Devices alle Daten rund um die Uhr trackt. Also da beobachte ich dann doch auch manchmal, dass das bei manchen Menschen dann doch eher zu viel Sorge auslöst. Weil es sind gerade eigentlich die jungen, gesunden Menschen, die dann alles überwachen. Und da kann es auch dann zu viel in die andere Richtung gehen. Aber insgesamt glaube ich immer noch, ist das größte Problem, dass so Sachen einfach komplett ignoriert werden.
Herr Dr. Heinemann, kommen wir nochmal zurück zu den Schlaganfallpatienten und ihren Angehörigen. Und da gibt es ja sicherlich auch im Krankheitsverlauf der Schlaganfallpatienten bei den Angehörigen verschiedene Phasen, die durchlaufen. Also wenn ich mich zurückerinnere, dann war das so am Anfang natürlich der Schreck, um Gottes Willen, was ist jetzt? Dann die Frage, wie kann ich helfen, wie kann ich unterstützen? Dann ist die Krankenhaus- und Reha-Zeit eigentlich eine ja auch gnädige Zeit, weil auch für Angehörige, weil man neben der Sorge und der Frage, was kann ich tun, natürlich die engen Angehörige, bei mir war es mein Vater, eben in guter Umgebung weiß. Denen wird da geholfen, die werden vorbereitet auf den nächsten Schritt. Man selber wird auch ein bisschen dann auch da abgeholt und konzentrieren sich jetzt auf den nächsten Punkt. Und dann irgendwann ist dann aber diese Zeit vorbei oder relativ vorbei. Da gibt es nochmal regelmäßige Besuche dann eben beim Physiotherapeuten oder dergleichen, aber dann ist man zu Hause eben. Und wenn es dann nicht so wunderbar ist, dass der Schlaganfall dann innerhalb von wenigen Wochen geheilt ist oder nahezu geheilt ist, dann beginnt auch eine schwere Zeit, weil dann merkt man auf einmal, ist es eben nicht mehr so wie vorher. Da ist man als Angehöriger oft mal, wenn man nicht so großartige Unterstützung hat wie durch Ihre Organisation, schlaganfallbegleitung.de, oft allein und fühlt sich auch so. Und dann ist derjenige, der den Schlaganfall hatte, oder diejenige, auch oftmals in seiner eigenen Welt, manchmal auch frustriert, depressiv, weil die oder diejenigen ja auch merken, es geht nicht mehr so, und beginnen die Dinge übers Leben nachzudenken und sich zu fragen, was ist hier eigentlich schiefgelaufen. Das ist sehr schwierig, und da würde man sich eigentlich sehr wünschen, auch damals hätte ich mir gewünscht, dass ich diese Organisation gehabt hätte, für die sie einstehen. Was gibt es denn eigentlich für Verhaltensweisen von Angehörigen, die Ihnen vertraut sind, die gut gemeint sind, aber manchmal auch hinderlich wirken?
Ja, ich glaube, es ist eine sehr wertvolle Schilderung von Ihnen, weil ich glaube, das ist uns im Krankenhaus auch oft gar nicht so bewusst, dass es einfach diesen harten Cut gibt von der stationären Behandlung, wo ja eigentlich rund um die Uhr viel Personal da ist, das unterstützen kann, dann muss natürlich irgendwann der Schritt nach Hause kommen. Und ich glaube, da haben wir auch noch Potenzial in Deutschland, diese Schlaganfallnachsorge zu verbessern, weil viele Betroffene auch berichten, dass das einfach eben zu ein harter Cut ist, sondern von so 100% Umsorgung zu dann wirklich nur noch punktuelle Physiotherapie oder Arztkontakte.
Das ist interessant, das ging nicht nur mir so, sondern es ist allgemein etwas, was andere auch sagen.
Genau, das ist allgemein ein großes Problem oder was so empfunden wird. Und ich denke, da kann man vielleicht an den organisatorischen Abläufen schon noch etwas verbessern, dass das einfach so ein bisschen mehr schrittweise die Betreuung reduziert wird. Also es ist ja sehr verbreitet in Deutschland, dass die Rehabilitation auch komplett dann stationär erfolgen. Und da könnte man sich aber zum Beispiel vorstellen, das dann schon früher auch in ambulanten Rahmen umzustellen, dass dann die Patienten auch zu Hause erst noch engmaschiger betreut werden und dass dann je nach Bedarf so langsam reduziert wird, dass man nicht so diesen harten Übergang halt hat. Genau. Und zu Ihrer Frage zurückzukommen, was Angehörige, was jetzt vielleicht gut gemeint ist, aber nicht so hilfreich. Also das ist auch wieder eine sehr individuelle Sache. Manchen Patienten ist, glaube ich, ist manchmal ein bisschen sogar zu viel, wenn zum Beispiel eine große Familie gibt und dann jeder bei allem direkt helfen will. Und da muss man dann sich halt auch angewöhnen, den Betroffenen die Zeit zu geben, weil klar, wenn die Bewegungsabläufe dann gestört sind oder auch allgemein so eine Verlangsamung besteht, braucht der Betroffene halt seine Zeit länger. Und da muss man sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen. Vielleicht war auch der Betroffene der früher immer geholfen hat, und dann kehrt sich so ein bisschen die Rollenverteilung um. Und da kann man, denke ich, oft dazu raten, dass man dann nicht zu schnell alles für den Patienten übernehmen soll, sondern halt nach Möglichkeit probieren kann, einfach ihm Zeit zu geben, auch die Bewegungsabläufe selber hinzubekommen, auch wenn es länger dauert. Und es fällt halt, glaube ich, vielen Angehörigen, aber es fällt auch uns Behandlern oft schwer, weil klar, man ist immer unter Zeitdruck und dann hilft man halt doch beim Hinstehen mal mehr. Aber das ist eben wichtig, das auch die Patienten selbst machen zu lassen, auch wenn die dafür ein bisschen länger Zeit brauchen.
Ja, da würde mich auch Ihre Erfahrung sehr interessieren. Jetzt ist derjenige ja oder diejenige, die den Schlaganfall hatte, wenn es ein etwas schwererer Schlaganfall war, der dann auch weiter Symptome zeigt, im Grunde eingeschränkt auch in den Bewegungsabläufen und hat aber sicherlich die Hoffnung, dass das noch mal besser wird. Und Sie sagen, da sollte man auch lieber schauen, dass diejenigen mehr Zeit bekommen, das auch zu tun, diese Bewegungsabläufe oder was auch immer, den Schuh zu binden oder nicht, was auch immer dann für Anforderungen an eingestellt werden, erstmal selbst durchzuführen, ohne Hast und ohne Eile und ohne zu viel Hilfe dann auch, um eben wieder dieses Maß an Selbstständigkeit zu ermöglichen. Und wahrscheinlich auch, um dem oder derjenigen das Gefühl zu geben, sie sind nicht ganz komplett eingeschränkt, sondern sie schaffen auch den Weg möglicherweise wieder zurück. Ist das die Idee dahinter?
Genau, ja. Also so die Autonomie selbst zu entscheiden und selbstständig zu sein, das ist ja ein Aspekt der Lebensqualität für viele sehr zentral. Und genau, das steckt eben dahinter, hinter dieser Empfehlung.
Jetzt gibt es ja seit einigen Jahren, Jahrzehnten schon diese sogenannten Stroke Units in Deutschland, also Schlaganfallzentren, die sich besonders spezialisiert haben auf die Hilfe, die schnelle Hilfe bei Schlaganfällen. Was macht diese besonders und was können die, was andere nicht können?
Genau, also diese Schlaganfallstationen oder auch Stroke Units werden die genannt. Die kamen so in den 90ern auf, wo die ersten Stroke Units aufgebaut wurden und haben sich dann aber durchgesetzt, sind jetzt mittlerweile in Deutschland also flächendeckend verfügbar, sodass eigentlich jeder Patient auf einer spezialisierten Schlaganfallstation behandelt werden kann. Und also ich glaube, diese Behandlung war eigentlich der größte Erfolg, neben so ein paar Akuttherapien war aber eigentlich diese Etablierung des Stroke Units der größte Erfolg in der Schlaganfallbehandlung. Das ist einfach ein Team von Behandlern, also Ärzte, Pflege, Physiotherapeuten, Logopäden, auch Sozialdienst, alle kennen sich einfach super gut damit aus, was die typischen Probleme nach einem Schlaganfall sind und erkennen Komplikationen schnell, können die richtig behandeln. Und davon profitieren die Patienten. Das wurde auch in Studien belegt. In den letzten 30 Jahren hat sich so die Sterblichkeit nach einem Schlaganfall halbiert, wirklich, was ein super Erfolg ist. Und ich denke, da haben diese Schlaganfallstationen, diese Spezialisierten eigentlich den größten Anteil dran. Neben den medikamentösen Therapien und der Thrombektomie, also ein Eingriff, wo man die Blutgrenze entfernen kann.
Ja, die Thrombektomie ist sehr interessant. Die gilt ja als ein Meilenstein der modernen Schlaganfallmedizin. Nehmen Sie uns doch da mal mit, was da passiert.
Die Thrombektomie, die kam im Jahr 2015. Da gab es die, das war da war eigentlich der Durchbruch. Da kamen die positiven Studien zur Thrombektomie. Wurden da veröffentlicht und das war auch wirklich nochmal so ein richtiger Gamechanger in der Schlaganfallbehandlung. Also als ich gestartet habe, das war glaube ich 2019, genau, da war die eigentlich schon ziemlich etabliert, hat sich dann noch weiterentwickelt natürlich, aber so, dass ich die Zeit davor jetzt nicht live sozusagen mitbekommen habe, aber was man berichtet bekommen hat, hat sich dadurch die Prognose vor allem auch bei schweren Schlaganfällen enorm verbessert. Also das funktioniert einfach so, wenn ein schwerer Schlaganfall durch eine Blutgerinnsel auftritt, der eine Hauptarterie des Gehirns betrifft, was dann verstopft ist, dann kann man über einen Kathetereingriff, da wird der Katheter über die Leistenarterie oder über die Arterie am Arm vorgeschoben, über das Arteriensystem bis hoch ins Gehirn. Mit eben diesem Katheter oder Draht kommt man bis zu dem Blutgerinnsel, schiebt den Draht dann an dem Blutgerinnsel vorbei, spannt dann so ein Drahtgeflecht aus und zieht dann dieses Blutgerinnsel aus dem Gefäßsystem raus. Also es ist eigentlich ganz einfach mechanisch gedacht. Es sind natürlich aber sehr filigrane Instrumente, die auch erstmal so entwickelt werden mussten, dass man da eben keinen Schaden mit anrichtet. Aber damit kann man halt wirklich die Ursache des Schlaganfalls direkt behandeln. Und es gibt halt viele Fälle, da tritt ein sehr schwerer Schlaganfall auf, wo man früher gedacht hätte, das wird auf jeden Fall eine schwere Behinderung zurückbleiben. Es wird ein sehr langwieriger Reha-Prozess und heutzutage ist eben manchmal möglich, dieses Blutgerinnsel zu entfernen. Und am nächsten Tag hat er dann überhaupt keine Symptome mehr. Also es ist eigentlich wirklich der Wahnsinn, wie gut man da den Menschen helfen kann.
Ich meine sogar, aber das kann auch sein, dass das eine etwas verschwommene Erinnerung ist, dass ich mal bei einem Patienten einen kleinen Klumpen neben dem Bett gesehen habe, dass dann das Gerinnsel war, was eben aus dem Gehirn entfernt worden war.
Kann genau, das gibt's. Ja. Also dieses Gerinnsel holt man raus, das kann man dann sehen. Das wird manchmal dann noch ins Labor geschickt, um dann zu untersuchen, was für ein Blutgerinnsel das war. Aber gibt sicher auch Fälle von Patienten, die das dann als Souvenir mitgenommen haben.
Woher wissen Sie, Herr Dr. Heinemann, dann bei so einer Thrombektomie, dass der Punkt erreicht ist, wo das Blutgerinnsel tatsächlich sitzt, wenn Sie per Leiste dann eben den Katheter da reinschieben und
bevor überhaupt dieser Eingriff stattfindet, werden also andere Untersuchungen mittels CT und mit Kontrastmittel durchgeführt und da sieht man dann eben, wo der Blutfluss unterbrochen ist. Und wenn dann außerdem im CT noch keine Schäden sichtbar sind am Gehirn, die den Erfolg unwahrscheinlich machen und noch ein paar andere Voraussetzungen erfüllt sind, dann kann man eben diese Thrombektomie machen. Das machen dann nicht wir Neurologen, sondern die Kollegen von der Neuroradiologie. Die sind da eben drauf spezialisiert. Und auch dort wird wieder Kontrastmittel verwendet. Also was über diesen Katheter dann ins Blutsystem eingeführt wird und wird immer live mit Röntgenbildern.
Dass man währenddessen sehen kann, wo man genau ist und dann erkennt, ich bin an der Stelle mit dem Clock und dann ihn rausziehen kann.
Ganz genau, das funktioniert sogar sozusagen live durch immer wieder angefertigte Röntgenaufnahmen.
Ja, fantastisch. Das heißt, es gibt eine intensive Zusammenarbeit auch in den Stroke Units, Sie haben es gesagt, zwischen den verschiedenen Bereichen. Das ist offenbar auch sehr wichtig, oder?
Genau, ich glaube, das ist auch einfach das, was diese Arbeit da so erfolgreich macht, dass es eben unterschiedliche Spezialisten gibt, also Neurologen, Neuroradiologen, mit der Neurochirurgie haben wir viel zu tun, aber auch die spezialisierte Pflege, die Spezialausbildungen da haben für die Versorgung von Schlaganfallpatienten und eben die Therapeuten, die genau wissen, worauf es ankommt. Und das macht es so erfolgreich und einfach wichtig für den Erfolg von einer Stroke Unit ist dann eben, dass die Kommunikation auch läuft und dass man da ein gute Zusammenarbeit findet, dass die Arbeit auch Spaß macht und man einfach weiß, wofür man das macht. Und dann kann man da vielen Menschen wirklich gut helfen.
Ich finde, es wird ja sehr viel über das Gesundheitssystem gesprochen und die angeblich immer ausufernden Kosten und die Verschwendung. Aber wenn du gerade dieses Beispiel zeigst, wie großartig hier auch investiert wird und in übergreifende Kompetenzen investiert wird, aber auch, was Sie gesagt haben, 2015, als dann eben diese neue Bewegung bzw. diese neuen Möglichkeiten kamen durch die Thrombektomie, zeigt es ja auch, dass auch diese entsprechenden Investitionen, weil auch das waren ja Investitionen, dann entsprechend dann auch großartige Ergebnisse bringen und wirklich Menschen eben nochmal ganz anders helfen zu retten. Und das ist großartig. Sagen Sie uns doch bitte noch etwas über Ihre Organisation, für die Sie auch tätig sind, eben Schlaganfallbegleitung.de. Was hat es genau damit auf sich? Wer ist da engagiert? Können sich Menschen engagieren, die sagen, Mensch, finde ich interessant. Wie ist es strukturiert und was hat Sie bewogen, da mitzumachen?
Ja, wir bei Schlaganfallbegleitung sind eigentlich so ein bisschen bunt zusammengewürfelter Haufen von Menschen, die aus unterschiedlichen Perspektiven in der Behandlung von Schlaganfällen oder in der Prävention engagiert sind. Und wir machen da verschiedene Angebote. Das Wichtigste ist, denke ich, unsere Internetseite schlaganfallbegleitung.de, wo wir Artikel zu verschiedenen Themen, die für Betroffene von einem Schlaganfall relevant sind, schreiben. Dann haben wir auch ein Forum, bei dem Fragen gestellt werden können, die dann beantwortet werden. Wir machen immer mal wieder Veranstaltungen, so Infoveranstaltungen zum Thema Schlaganfall und bieten auch Kurse an für Angehörige, die Schlaganfallbetroffene pflegen, haben auch einen Präventionskurs im Angebot, wo man was zur Ernährung und Möglichkeiten der Schlaganfallprävention lernt. Und genau, bei Interesse kann man da gerne auf die Internetseite gehen, da findet man dann alle Angebote und auch, wenn sich da jemand engagieren möchte, sind auch da die Kontaktdaten da und da sind wir immer offen für neue Kollegen, die da mitarbeiten wollen.
Und das ist bundesweit oder ist es bezogen auf Freiburg oder den süddeutschen Raum?
Nee, genau, das ist bundesweit. Das ist gegründet von dem Neurologen Hans von Büdingen, der auch früher in Freiburg aktiv war und seiner Tochter. Die haben sich eben auch, oder der Hans war auch hat viele Schlaganfallpatienten behandelt. Hat sich dann eben auch irgendwann gedacht, glaube ich so, Schlaganfälle behandeln ist natürlich sehr wichtig, aber was ist besser als einen Schlaganfall zu behandeln, ist einen zu verhindern. Und da aus dieser Idee ist dann eben die Schlaganfallbegleitung entstanden. Da wollen wir eben unseren Beitrag dazu leisten, noch darüber hinaus jetzt den einzelnen Patienten zu behandeln. Dann glauben wir, dass wir da noch einen anderen Hebel haben, eben mehr Menschen zu erreichen und Tipps zu geben, wie es nach einem Schlaganfall weitergeht und wie man auch dafür sorgen kann, dass ein Schlaganfall vielleicht gar nicht erst auftritt.
Herr Dr. Heinemann, großartige Arbeit, weil viele Menschen, die betroffen sind, Angehörige auch, zählen darauf und wissen das wirklich sehr zu schätzen. Und dass Sie dann neben Ihrer sicherlich sehr ausfüllenden Arbeit als Arzt und sich dann auch noch hier Mediziner dafür einsetzen, ist großartig. Wenn Sie den Menschen drei Dinge mitgeben dürfen zum Abschluss, um ihr persönliches Schlaganfallrisiko zu senken. Wir haben gesprochen über bessere Ernährung, Sport oder dergleichen. Aber was würden Sie sagen, was kann der Einzelne, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer tun, um wirklich das Risiko zu senken, einen Schlaganfall zu erleiden?
Ja, vielen Dank, Herr Ander, erstmal für die netten Worte und noch zu den konkreten Tipps. Also da würde ich einfach sagen, die drei wichtigsten Risikofaktoren, die für die meisten Schlaganfälle verantwortlich sind, an denen kann man arbeiten. Das ist zum einen, wir haben schon angesprochen, der Blutdruck. Einmal den Blutdruck messen, gucken, ob der erhöht ist. Dann entweder mit dem Rauchen aufhören oder noch besser gar nicht erst anfangen. Und das dritte, würde ich sagen, ist eine ausreichende Bewegung, ein aktiver Lebensstil. Immer wenn man den Aufzug nehmen könnte, lieber mal die Treppe nehmen und zu Fuß gehen. Jetzt vielleicht bei der Hitze nicht unbedingt, aber sonst, wenn es dann wieder abgekühlt hat, immer gerne zu Fuß gehen. Und ich glaube, so kann man schon sehr viel dafür tun, sein persönliches Herz-Kreislauf-Risiko in den Griff zu bekommen.
Herr Dr. Heinemann, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für Ihr Engagement bei schlaganfallbegleitung.de und vielen Dank für diesen wunderbaren Podcast und dieses wunderbare Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Ander. Hat Spaß gemacht.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.